Hey Raff!
Hey Miki!
Hast du heute schon über Filme geredet?
Leider nein, aber das werde ich jetzt ändern.
Das sollten wir, denn es wird höchste Zeit.
Mit diesem entspannten Intro begrüßen wir euch herzlich zur neuen Folge zum Thema Ananas Express. Hallo Miki.
Hallo Raff. So, wie geht es dir heute?
Sehr entspannt, wie man an der Stimme hört, die sehr kontrafaktisch zu dem ist, wie wir vorher gesprochen haben, bevor aus irgendeinem Grund der Aufnahmeknopf gedrückt wurde.
Ja.
Aber nee, es geht gut.
Das ist gut. Und ich will jetzt auch keinen falschen Eindruck hier erwecken, denn wir besprechen ja heute einen Film, wo auch eventuell diverse Substanzen zu sich genommen werden.
Und eventuell.
Das hat hier auf jeden Fall nichts verloren.
Ist so. Straight edge for the win.
Ja, aber wir reden heute über den Ananas Express.
Im Original Pineapple Express. Was ich auch durch diesen Film gelernt habe, dass Pineapple die Ananas ist. Aber es ist auch schon länger her, dass ich den Film gesehen habe, das erste Mal.
Und länger her, dass du in der Schule in Englisch auch
warst.
Und
länger her, dass ich in der Schule im Englischunterricht überhaupt gewesen bin.
Ja.
Und genau, und der Film ist eigentlich alles andere als entspannt. Der ist
hektisch.
Da passiert gut was.
Der ist hektisch, ja.
Ich weiß noch, wie ich den Film das erste Mal gesehen habe, da wusste ich nichts über den. Das war auch nicht zu Release-Zeiten, der Film ist ja von 2008. Mhm. Regie David Gordon Green, der damals noch ein Indie-Regisseur war mit so ein paar kleineren Filmen, von denen ich zugeben muss, dass ich nichts von ihm kenne, bis auf dann später diese Halloween-Trilogie, die dann ja von 2018, 2022 war. Ich weiß, dass der diesen Exorzismus, das Bekenntnis gemacht hat, ne, wo du ja gesagt hast, das sollte auch eine Trilogie werden, aber das war so ein Flop, dass das eingestampft worden ist.
Genau.
Sonst kenne ich tatsächlich wenig von ihm. Ich weiß noch genau, das ist noch hier Für alle, die den Film kennen, Massive Talent mit Nick fucking Cage, kommt David Gordon Green kurz vor und redet mit ihm dort über ein Filmprojekt. Also da spielt er sich selbst.
Mhm. Ja, zu der Zeit war der auch auf einer hohen Leiterkarriere. Ne?
Also ja, es war ja so zu dieser Halloween-Trilogie-Zeit, glaube ich. Ne?
Genau, ja, da war er auf jeden Fall überall in aller Munde sozusagen.
Ja. Und hatte ja auch irgendwie mit Nick Cage diesen Joe-Film gedreht. Mhm. Ich glaube 2016 war es, bin mir jetzt gerade aber nicht sicher, wo Nick Cage auch mal meinte, das wäre seine liebste filmische Erfahrung gewesen.
Mhm.
Das ist, glaube ich, auch ganz cool. Die musst du auch irgendwann mal
auf
angucken.
Jeden Fall schon eine Aussage, würde ich sagen, weil Nick Cage hat ja nicht gerade wenig gemacht.
Ey, der hat so übertrieben viel gemacht, vor allem dann ja auch irgendwann, der war immer sehr prolific, aber auch nachdem der diese Steuerschulden hatte, ne? Da gab es ja irgendwann einen Skandal, das ist ja auch schon 20 Jahre her, glaube ich.
Ja.
Ab dann hat er ja wirklich viel, viel, viel gedreht. Und ich finde, Nick Cage hatte dann irgendwann so in den letzten Jahren eigentlich dann auch wieder so einen Run, wo auch richtig, richtig geile Filme dabei waren. So, das war dann ja so hier Mandy, Pig, Die Farbe aus dem All.
Aber Mandy ist jetzt auch schon ein bisschen älter.
Ist auch schon ein bisschen älter wieder, ne? Kinder, wie die Zeit geht.
Ja.
Aber um Nick Cage soll es heute gar nicht gehen.
Genau.
Es geht wobei, was auch sträflich ist, dass es noch nie um Nick Cage gegangen ist. Das muss auch ausgemerzt werden irgendwann in der Zukunft. Ja, jedenfalls Ananas Express und David Gordon Green, der halt so ein kleiner Indie-Regisseur war, der wurde aber halt mit diesem Projekt betraut, was für den auch ein bisschen so ein Neuland war.
Mhm.
Geschrieben ist das Drehbuch von Seth Rogen, Jude Apatow und Evan Goldberg. Und die Namen, da weiß man eigentlich, wer so die Bissen kennt. Dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, in welche Richtung es humortechnisch geht.
Also das sind auf jeden Fall schon die Namen, selbst wenn man die nicht so direkt präsent hat. Aber das sind die Macher hinter vielen 2000er-Komödien sozusagen, die auch sehr erfolgreich waren. Also zum Beispiel Anchorman.
Hm.
Oder, was fällt mir noch ein? Ich glaube auch die Jungfrau 40 männlich sucht.
Stiefbrüder. Also ja, da ist, glaube ich, Apatow immer als Produzent. Ich weiß gar nicht, ob er da immer auch beim Drehbuch mitgeschrieben hat, weil das macht er ja immer mal wieder auch.
Ja.
Und was vielleicht aber dann so eher der Aufhänger ist, wofür man den Film halt auch dann, ja, was so das Gesicht des Films ist, die damalige noch Bromance zwischen Seth Rogen und James Franco.
Genau.
Die halt auch die Hauptfiguren sind. Und ich glaube, das war damals auch mein erster Film, wo ich die beiden gesehen habe oder zumindest bewusst wahrgenommen habe.
Echt?
Beziehungsweise James Franco nicht. James Franco kannte ich auf jeden Fall aus der Sam Raimi Spider-Man-Trilogie.
Mhm.
Ne, wo der den Harry spielt, den Sohn von Norman Oscorp. Deswegen, James Franco war halt ein, kannte man auf jeden Fall, wobei ich den da auch so in dieser Schurkenecke bei mir verortet hatte, eben durch diesen Spider-Man-Film. Und danach, weiß ich gar nicht, der war ja danach schon auch ein ziemlich großer Star, der viele Filme auch gemacht hat. Aber was der dann da, ich weiß gar nicht. Ich glaube, danach müsste eigentlich ziemlich schnell Ananas Express gekommen sein. Dass
ja, der ist ja auf jeden Fall auch insgesamt in seiner Laufbahn, der ist ja auch irgendwie Künstler, also Maler und auch Produzent geworden, selber für einen Filmproduzent. Und konnte sich ja dann auch immer seine Projekte so ein bisschen aussuchen.
Ja.
Ja, wie heißt das? 127 Stunden?
Ja, also dieser Bergsteiger, der da festhängt.
Dieser Biker, der mit seiner GoPro da runter, die Klippe runterstürzt und dann quasi, was auch auf einer wahren Geschichte beruht, das ist ja auch eine große James Franco-Nummer, da hat er ja auch auf jeden Fall auch viel Lob für bekommen.
War der da nicht auch vielleicht für einen Oscar nominiert oder so?
Das da bin weiß ich nicht.
Aber genau, aber das war wirklich so ein, das war ein Ding damals, der Film. Ja.
Und Seth Rogen, den kennt man heute auch aus vielen, vielen Sachen, aber mir ist er da damals das erste Mal aufgefallen, auch bei so einer quatschigen Komödie, die heißt Superbad.
Oh.
Also mit McLovin.
Boah, McLovin, der ist, ja.
Das ist auch Seth Rogen ist da irgendwie als Polizist, der die Truppe kontrolliert, weil die in den Supermarkt Sprit kaufen wollen.
Und zwar sogar mit diesem gefälschten hawaiianischen Ausweis.
Ja.
Wo der eindeutig nicht 21 ist. Ja, aber stimmt. Ey, und genau da ist der Polizist halt, der coole Polizist sein will und den McLovin ja auch erziehen will. Und da ist doch auch der Partner von dem ist doch Bill Hader, oder?
Ja.
Genau, der auch hier eine ganz kleine Rolle hat.
Das ist ja immer irgendwie so eine, das ist irgendwie so eine Art Truppe, die immer so ein Dunstkreis um Judd Apatow. Der hat immer dieselben Leute um sich.
Genau, sind halt auch Comedians, die man teilweise von irgendwie Saturday Night Live kennt.
Ja.
Und genau, das ist halt so ein Dunstkreis auf jeden Fall, ne? Und ich meine, Seth Rogen und James Franco kennen sich ja auch schon seit ewig. Da muss ich auf jeden Fall die Serie Freaks and Geeks erwähnen, wo die beiden das ihre ersten größeren Rollen haben. Das ist eine sehr, sehr coole Serie. Ich glaube, davon gibt es auch nur eine Staffel und irgendwie 18 Folgen oder so.
Mhm.
Und das ist so eine.
Gibt's ja auf Deutsch?
Gibt's auch auf Deutsch. Da heißt das, mitten im Leben oder sowas. Aber wenn man Freaks and
Geeks. Ist das nicht so eine Doku-Soap auf RTL 2?
Ja, es kann sein, vielleicht. aber ich meine, irgendwie so in die Richtung geht der deutsche Titel. Aber die Serie ist sehr, sehr cool, weil die ist so, also ist so eine Jugendserie über Kinder oder Jugendliche auf einer Highschool. Und es ist halt wirklich so über das Leben und so. Ist auch witzig, aber das ist nicht so albern witzig oder so bescheuert witzig, sondern es sind sehr schräge Situationen auch, aber auch sehr lebensnah und sehr unaufgeregt erzählt.
Mhm.
War wirklich eine coole Serie.
Okay.
Und und da waren die beiden halt auch schon mit dabei und seitdem hatten die dann ja sehr lange eine Freundschaft und Bromance, die ja auch in den Filmen in verschiedenen sehr zelebriert wurde. Ich erinnere
Sieht man oft zusammen.
Die waren oft zusammen. Ich erinnere da hier an The End.
Ja.
Wo, hast du das noch im Blick, diese Bilder, die James Franco gemalt hat, wo einfach so, ich glaube, blau Name geschrieben auf so einer Ölleinwand war der Name Seth Rogen und auf Pink war dann James Franco und die hatte so nebeneinander gehängt, so als Zeichen der Freundschaft von denen. Das ist so, das war so bescheuert. Und dann ist ja die Freundschaft von den beiden ja irgendwann auseinandergegangen im Zuge des MeToo-Skandals, in den Franco dann ja verwickelt war, weil er da ja seine, er hat da irgendwie eine Schauspielschule gegründet und hat sich da nicht korrekt einigen Schülerinnen gegenüber verhalten.
Das wusste ich gar nicht.
Der wurde auch nicht verurteilt, das wurde außergerichtlich irgendwie für, keine Ahnung, 2 Mille haben die sich irgendwie geeinigt und er hat auch gesagt, dass es nicht alles korrekt war von ihm. Und seitdem sind die beiden auf jeden Fall nicht mehr befreundet, weil Seth Rogen ihn dann gemieden hat. Und ich glaube, das Letzte, was ich dazu gelesen habe, war irgendwie vor, weiß ich nicht so lange her, von einem Jahr vielleicht, dass James Franco irgendwie das sehr bedauert hat, dass die sich nicht mehr treffen, dass das irgendwie immer einer seiner besten Freunde gewesen ist und die eine super Zeit hatten und der den vermisst halt. Aber Seth Rogen äußert sich da mittlerweile gar nicht mehr zu.
Ja, das wusste ich. Also ich wusste, dass die sich aus irgendwelchen Gründen nicht mehr befreundet sind, aber ich habe jetzt vergessen, die Klatschpresse zu lesen und ja, es ist immer so ein auch schmaler Grat zwischen, will man Hintergrundinfos über die Person wissen, will man mehr über die Künstler wissen oder konzentriert man sich auf das, was sie machen, ne?
Ja.
Und es kann halt auch schon mal traurig sein, was man dann so über das Privatleben von denen rauskriegt, ne?
Das ja,
halt
blöd. Absolut. Ja, aber das weiß ich noch, auch das, war, das ging cool. Damals relativ groß rum, also das war ein Thema damals, ich glaube 2018.
Ja.
Also auch schon wieder länger her.
In der MeToo-Zeit halt.
Ja. Und ich weiß noch, da wurde er auch so ein bisschen für kritisiert, weil er, der ist dann, glaube ich, doch irgendwie zu den Golden Globes gegangen oder so und hatte so einen Stecker an und das war ein Zeichen für Time's Up oder irgendwie sowas. So irgendwie so ein Slogan, der dann gar. Und da wurde der kritisiert, weil der ja selber da sich halt den seinen Studentinnen gegenüber, also ich glaube, waren 5 Frauen, glaube ich, die sich da Allegations halt gegen ihn erhoben haben. Aber das weiß ich nicht mehr im Detail, wie das genau war. Aber wie gesagt, war dann natürlich ein großes Ding, weil er damals ja auch auf so einem Art Peak war. Der hatte ja irgendwie bis dahin schon mal die Oscars nominiert. Ich glaube, Disaster Artist, war der von dort aus der Zeit? Ungefähr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der war auf einem ziemlichen Peak und ist dann erstmal sehr tief gefallen bis, also ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch besetzt wird. Ich wüsste jetzt eigentlich nicht, in welchem, wo der mal gespielt hat in den letzten paar Jahren.
Nee, wüsste ich jetzt auch gerade nicht. Aber, naja, ich sag mal, zur Ananas-Express-Zeit war das auf jeden Fall noch eine dicke Freundschaft. Und das merkt man auch. Also in dem Film, das harmoniert total. Und die werden auch als Figuren eingeführt, die sich quasi frisch kennengelernt haben.
Relativ frisch, ja.
Und James Franco spielt den Grasdealer von Seth Rogen und so entsteht dann halt irgendwie so eine Zweckfreundschaft erstmal und im Laufe des Films wird es halt immer fester.
Und die Ausgangslage ist ja eigentlich sehr klar, man sieht das ja, also man sieht am Anfang wird der Charakter von Seth Rogen, Dale Denton, etabliert und der ist halt ein Gerichtszusteller. Ne, der verkleidet sich und stellt Leuten Gerichtsbescheide zu, die sich halt erfolgreich davor gedrückt haben. Und dann kommt und dabei kifft er halt auch schon die ganze Zeit beim Autofahren.
Ja.
Und dann sieht man ihn, wie er halt zu James Franco kommt. Und
also ist auf jeden Fall, muss man vielleicht kurz erklären, das ist im amerikanischen System ist das so, dass dann quasi notiert wird, wenn etwas, so ein Gerichtsbeschluss zugestellt wurde, dann muss derjenige auf jeden Fall auch erscheinen. Das hat irgendwie so einen rechtlichen Hintergrund. Das gäbe es ja bei uns nicht so. Bei uns käme das per Post.
Ja.
Ne? Aber da ist das wirklich so, dass die dann das persönlich denen überreicht wird. Und der ist in so einer Inkognito-Rolle und taucht dann überall in verkleideten Situationen, auch bei Ärzten im OP, taucht er dann mit so einem Kittel auf, fragt den Arzt nach dem Namen.
Unter einem Vorwand
und überreicht dann quasi seinen Job.
Die den dann auch alle hassen. Und er hat dann aber auch diesen coolen One-Liner, wurde hiermit zugestellt.
Ja.
Wow. Ja.
Und ist auch nicht der coolste Job, ne? Also ist so wie ein bisschen wie Ordnungsamt.
Ja.
Kann man auch so oder so sehen.
Vielleicht, ich würde sagen, der ist eine Spur cooler als Ordnungsamt. Weil der keine Uniform tragen muss.
Ja.
Aber auf jeden Fall ein Pain in the Ass-Job.
Ja, ja.
Und genau, er kann aber dabei die ganze Zeit kiffen und Radio hören, was halt so seine. Er hört sehr gerne Talkformate im Radio. was damals auch wirklich noch eine Sache war. Das ist ja wirklich so die. da war das alles andere als populär. Es gab noch keine Podcasts damals auch.
Stimmt.
Zum Beispiel, ne? Das ist ja erst später gekommen. Jedenfalls kommt er dann irgendwann zu Saul Silver, sprich der Rolle von James Franco, und das ist halt sein Grasdealer. Und ne, du meinst ja, die sind am Anfang, kennen sich noch nicht so lange. Und ich finde, es ist krass, diese Ausgangslage am Anfang, weil man merkt eindeutig, ne, für Dale Denton ist das so, ja, ey, ich gehe da nur hin, um Gras zu kaufen, und das ist so ein nötiges Übel, dass ich mich da mit dem befasse halt, weil Dealer sind halt kaputte Typen halt, ne? Darüber redet er irgendwann mal am Telefon. Genau, er ruft ja selber auch bei einer von diesen Talkshows da an im Radio. Und man merkt aber, dass der Saul Silver, sprich der James Franco-Charakter, den mag und versucht irgendwie eine Freundschaft mit dem, mit dem anzufangen, indem der dem halt viel erzählt. Da auch der Satz, wo der dann anfängt, von diesen Architekten zu erzählen, so.
Ja.
Und
also der ist halt Friedrich auch
Buckler, mein zweitliebster Architekt.
Der ist auch irgendwie in seinem eigenen Kosmos. Also dieser Saul, von James Franco gespielt, der ist auch wirklich so ein verklatschter Typ, der immer nur so nickt und rumhängt und irgendwelche Sachen zusammenspinnt und erzählt. Und manchmal merkt man auch in den Dialogen, dass den dann gerade irgendein Thema beschäftigt. Der Dialog geht dann 2 Minuten weiter und der hängt immer noch an diesem Satz fest.
Ja.
Und antwortet dann, was vor 2 Minuten hätte schon kommen können. Also der ist so ein bisschen verklatscht halt.
Ja, ja. Ey, und ich muss sagen, die haben das aber so gut getroffen. Also wie die Bude aussieht von ihm, die Klamotten, die der anhat, wie der ist und wie da so dieser Talk ist drumherum um das Gras kaufen. Also habe ich mich auf jeden Fall an Situationen erinnert gefühlt, die ich so oder so ähnlich auch erlebt habe. Die Stimmung haben die auf jeden Fall wirklich gut getroffen. Auch so die Art, wie dann da gesprochen wird, das passt einfach. Das ist super realistisch, zumindest zur damaligen Zeit gewesen. No idea, wie es jetzt wäre, aber ich vermute nicht groß anders. Mhm. Richtig geil gemacht von James Franco.
Ja.
Und man merkt dann ja auch, da kommen ja auch diese zwei anderen Typen, die vertreibt er sehr, sehr schnell.
Genau.
Zwei andere Kunden, die da hinkommen. Und
sagte der mir auch ganz offen. Der sagte mir auch ganz offen, hier kommen, die muss ich eben bedienen, aber da muss ich meine Rolle spielen. Mhm. So, und danach habe ich wieder Zeit für dich und dann können wir hier rumhängen. So.
Genau, ne? Dann können wir uns ganz offen lustige Videos im Internet angucken. Ja. Noch so eine Sache,
das ist ein super Vorschlag.
Die dazu passt auf jeden Fall.
Ja.
Aber er ist dann so, ja, nee, ich muss weg halt. Weil er noch
Glücksrad.
Ja, genau, also, Glücksrad gucken, ja.
Hey, ich komme bald nochmal vorbei, dann können wir nochmal Glücksrad gucken. Das ist auch so Vorschläge aus der Vergangenheit.
Ja, absolut. Wobei, dann kriegt er den ja noch kurz mit dem ehrwürdigen Cross-Joint.
Ja.
Wer es nicht weiß, das ist halt ein Joint, der aussieht wie ein Kreuz. Das heißt, zentral halt normaler Joint und links und rechts halt jeweils noch so
Abkömmlinge
davon. Ja.
Und, so ein ganz wildes Konstrukt, und das muss man dann wohl mit mehreren Leuten gleichzeitig anzünden.
Genau, weil man es halt nicht kann, weil du das ja an drei Enden anzünden musst. Und ja, die rauchen das dann natürlich und husten erstmal wie die Hölle. Und das ist gut, ist besser, wenn man hustet.
Ja.
Und dann erzählen die aber auch so. Das ist auch dann der erste Moment, wo sich dann Seth Rogen ja öffnet. Und auch so ein bisschen aus seinem Leben erzählt, dass er da eine Highschool-Freundin hat und da so ein bisschen intimidated ist, dass die da halt mit den ganzen coolen Sportjungs abhängt. Die übrigens, die Freundin, gespielt von niemand Geringerem als Amber Hart, die damals noch nicht so bekannt war und nicht so berüchtigt für ins Bett defakieren von Johnny Depps.
Ja, du hast wenigstens eine schöne Wortwahl getroffen.
Wunderschön, oder?
Ja,
Ist mir spontan eingefallen. Ich hoffe, ich habe es richtig verwendet.
Ja, also zu dem Zeitpunkt war Amber Heard halt auch noch eine kleine Nebenfigur. Ne?
Ja.
Die ist nicht unwichtig für den Plot, aber ist trotzdem noch eine kleine Figur und auch unscheinbar. Aber ja, die hat später ganz anders Karriere gemacht.
Ja. Ja, er hat auch erstmal wirklich gut Karriere gemacht und dann aber, ja.
Ich finde es auf jeden Fall cool, dass da mehr oder weniger erstmal quasi die Figur von Dale Denton so eingeführt wird. Was hat er für einen Job, was macht er in seinem Leben? Und dann quasi der Saul der dann sagt, hey, cool, ich will mich gerne besser mit dir anfreunden. Das wird alles so ein bisschen als Basis gesetzt. Und dann bei einem völlig unvorhersehbaren Moment, wo der einfach nur wieder seinen Job aufnimmt und eine Gerichtseinladung oder sowas zustellen soll, dann beobachtet der plötzlich einen Mord.
Ja.
Und ab dann fliegt die Scheiße in den Ventilator.
Dann dreht der
Kann
Film
man nicht
auf.
Anders sagen.
Ja.
Der Film, der switcht auf einmal im Tempo, im Chaos und in totalem also es wird plötzlich wild.
Ja, der ist bis dahin auch schon witzig und man merkt so ein bisschen böse halt, auch wie der da mit dem Highschool-Lehrer redet und so zum Beispiel.
Ja, ja, ja.
Aber da, genau, da wird eine neue Stufe gezündet und eine neue Tür geöffnet, weil das ist so, dieser Mord, der passt ja gar nicht in das, was der Film halt bis dahin gezeigt hat.
Nee, genau.
Man muss dazu vielleicht noch sagen, als die beiden gekifft haben, wird der Name Ananas Express halt genannt. Das ist halt der Name des vom Dope, was Saul Silver da verkauft. Das ist sowas super, super Seltenes von einem Typen namens Ted Jones. Und da sagt er noch, der Seth Rogen, ja, ich muss hier was dem Ted Jones zustellen. Und der Saul ja nur, ja, wer wüsste ich, wenn das mein Ted Jones wäre.
Ich kenne auch einen, der so heißt.
Genau, und der Seth Rogen dann so, ja, komm, das ist kein ungewöhnlicher Name, das wird der nicht sein, so.
Mhm.
Und genau, er kifft natürlich, während er den Mord sieht und in seinem Auto sitzt. Und die Flucht ist auch schon so geil, als der sieht, dass der erschossen wird.
Also sobald dieser Mord passiert ist, eskaliert plötzlich das Tempo auch, ne?
Ja.
Also der kriegt völlig zurecht. Also ich muss mal sagen, es gibt ja viele Filme, wo dann einer plötzlich einen Mord beobachtet und dann unerklärlich handelt.
Mhm.
Aber der flippt aus. Der sitzt in seinem Auto, der weiß auf einmal gar nicht mehr, was da los ist. Und der will da nur noch weg. Und das finde ich sehr cool gemacht, weil das ist sehr eine echte Reaktion auf sowas zu sehen. Ne?
Vor allem also, so out
der
of
weiß
nowhere.
Gar nicht, der weiß gar nicht, wie ihm geschieht und der will nur noch da weg und der will dann mit seinem Auto ausparken und macht dann auch noch mehr Damage, als er vorher hatte.
Mehrmals angedutscht, das Polizeiauto und das andere Auto, was da neben ihm geparkt hat. Joint einfach aus dem Fenster geschmissen.
Ja. Also der macht mit seinem Auto Bambule, wo der dann wegfährt.
So, dass die beiden es natürlich halt auch hören. Also der
macht er auf
Ted
die
Jones
Mörder,
und
die Mörder des Geschehens auf sich aufmerksam.
Ja.
Und dann, um das Ganze noch zu krönen, findet einer der Mörder, Ted Jones, dann nämlich diesen weggeworfenen Jointstummel, riecht da dran und schmeckt auch da dran.
Zieht da dran, ja.
Und sagt dann, das Ananas ist der Ananas Express.
So, ja.
Den kriegen wir.
Ja.
Und ab dann geht die Raserei los, ne? Also
ja. Das ist auch so geil, der fährt dann halt direkt in seiner Panik doch zu Saul, also scheinbar hat er dann da auch niemand anderen so, obwohl der den ja immer so abgeblockt hat halt. Aber genau, fährt zu Saul und direkt total panisch, Alter, ich hab einen Mord gesehen.
Ja.
Und ja, Saul ist da halt natürlich immer noch so, ja, Alter, entspann doch mal, bla bla bla, dich kann keiner gesehen haben, die haben dich gehört, aber die wissen nicht, dass du es warst. Chill. Und dann, man merkt ja die ganze Zeit, wie es bei Rogan halt rattert so. Der ist ja tatsächlich auch ein sehr rationaler Typ in dem ganzen Film, der wirklich auch nicht auf den Kopf gefallen ist und viele Sachen ja auch irgendwie richtig einordnet, trotz natürlich auch seiner partiellen Nichtklarkommigkeit und Verpeiltheit und auch irgendwie Dummihaftigkeit.
Ja, das wird ja auch thematisiert nochmal.
Genau, das wird auch nochmal thematisiert. Aber der denkt danach und dann so, ey, Moment mal, wie selten ist dieses Ananas-Express-Zeug eigentlich? Und dann sagt der Saul ja auch so, ja, ey, das ist mehr als selten. Das ist wirklich super selten. Nur ich hier in der Stadt hab das so. Und dann ist ja auch so direkt so, boah, fuck, nee, dann können die das, ich hab den vor dem Haus weggeschmissen. Wenn die das finden, dann wissen die, dass wir hier sind. Komm, die kommen dann zu dir und fragen, ey, du kennst den Kunden. Weg, 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 weg. Und dann machen die ja so panisch den Aufmund. Und dann fand ich aber auch so geil, so, hier, nimm noch Gras mit und Weingummis, Weingummis. Und dann aber weg.
Genau, was zu essen.
Ja.
Ja, die flüchten und man weiß erstmal gar nicht, sind die jetzt total, reagieren die über? Oder man sieht aber dann direkt ein paar Sekunden später, dass es genau so passiert. Also da kommen direkt welche, die die Tür eintreten und da aufräumen sollen.
Buklowski und Matheson. Die sind auch so die ja, passen ja. da so geil rein. Die sind ja auch so ein bisschen so Karikaturen von so,
ja.
von so Gangstern. Der Buklowski noch mehr. Der Matheson, wenn ich, dem würde man es abnehmen, dem Schauspieler. Mhm. Der für mich auch mittlerweile immer nur noch Beverly Loughlin ist. Und aus The Office kennt man ihn ja auch noch. Craig Robinson.
Mhm.
Und ja, aber genau, die kommen da halt direkt hin mit gezogenen Waffen. Da ist dann auch so geil, wie der Buklowski von Kevin Corrigan gespielt, in dieses Schlafzimmer reingeht. Der macht da ja so diese Polizeimove so mit Knarre rein, so, aber man mhm. sieht einfach, dass das nicht gekonnt Kann. Ist, ja, sondern ja. dass der das wahrscheinlich mal irgendwie im Fernsehen gesehen hat.
Der fühlt sich halt wie so ein Actionheld.
Ja, genau. Und ist aber halt gar nicht so der Typ dafür. Auf jeden Fall, genau, Del Dent hatte recht, die sind dann da und rufen dann auch direkt Ted an und sagen, ja ey, der ist getürmt. Kann doch nicht lange her sein, weil mhm. irgendwie, ne, weil da ja noch die Kotze auf dem Plattenspieler liegt. Weil Seth Rogen sich ja
vor Stress übergeben hat.
Vor Stress auf den Plattenspieler gekotzt hat. Und da ist dann ja auch irgendwie ganz, was das auch so alles eigentlich mal für kleine Jungs dann auch sind, so, ne, die telefonieren dann mit dem Ted Jones, beziehungsweise der Buklowski und der Matheson immer so aus dem Hintergrund so, hi Ted, ich bin's, Matheson, ja. ich bin auch hier. Ja, auf jeden Fall, da weiß man so, okay, es ist real und es, ja, die sind wirklich in Gefahr, die beiden.
Ja.
Und die haben dann halt Angst, die werden dann ja auch paranoid überlegen, ja ey, weil ja auch die Polizistin bei dem Mord dabei war, die da scheinbar mit
ja, die können also auch nicht die Bullen rufen.
Genau. Gespielt von Rosie Perez übrigens.
Hm.
Sehr, sehr cool. Ich glaube, das erste Mal, dass ich Rosie Perez wahrgenommen habe, war Weiße Jungs bringen's nicht. Mit Wesley Snipes und Woody Harrelson ja. noch.
Ich auch sagen.
So glaube ich, das war so das bekannte Ding von ihr. Aber die kennt man auch sonst. 2 Millionen Dollar Trinkgeld mit Nick Cage. Da spielt sie seine böse Frau.
Okay.
Und der sich dann trennt und damit...
Oh, hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm
Jane
gehabt.
Fonda. Hast du den gesehen?
Ja.
Der ist cool. Da spielt die auch. Also die ist da seine erste Frau, die dann so abhebt, als die reich werden.
Ja, habe ich jetzt gestern auf jeden Fall nicht dran gedacht.
Ja, ich auch nicht. Egal. Auf jeden Fall, die spielt die Polizistin. Und deswegen werden die dann paranoid. So, wir können auch nicht zur Polizei, weil die hängen damit drin. Wir können keine Kreditkarten benutzen, um in ein Motel zu gehen oder sonst irgendwas.
Handys.
Genau, das kommt dann ja gleich. Dann kommt ja so der schlaue Satz von James Franco. Ich wünschte, wir könnten einfach nirgendwo hin. Und dann fahren die wirklich einfach mitten in den Wald. Kiffen natürlich dort erstmal wieder ein.
Ja, das ist aber auch so ein Ding, dass jedes Mal, wenn die sich gerade so ein paar Minuten irgendwo in Sicherheit befinden, kommen die immer wieder auf die Idee, sich einen reinzuballern und machen es dadurch immer schlimmer.
Ja.
Immer schlimmer.
Ja, weil dann kommt das nämlich mit den Handys, dann rufen die ja den Red an. Red ist, muss man wissen, der Mittelsmann quasi zwischen Ted Jones und Saul. Das ist derjenige, der das Gras halt an Saul weitergibt. Und Red, das weiß man da, wobei doch, da wird's revealed, von Danny McBride gespielt, der ganz ungewohnt ohne seinen Bart, aber ja, ey, Danny McBride ist wirklich großartig.
Ja.
Danny McBride ist spitze.
Also diese Figur, ich habe am Anfang, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, okay, der spielt jetzt halt so einen Mittelsmann und auch eine Snitch, wenn man es einfach so sieht. Der wird eine Zeit lang, also eine kurze Zeit, ist er dann halt ein Verräter, weil der Ted Jones sitzt ihm schon im Nacken und sagt, gib mir deine Kontaktdaten von dem Typen, wo kriegen wir den?
Ja, und die foltern den ja sogar.
Und der bestellt den dann auch zu sich nach Hause und lässt, weil die den halt, genau, weil die den verprügeln.
Ja, der Matheson und der Bukowski.
Und dann habe ich auch erst gedacht so, schade, die haben da jetzt ein bisschen Danny McBride verschenkt, weil der hätte viel mehr bringen können. Aber im Laufe des Films ändert sich das ja nochmal.
Ja.
Und der kriegt ja dann nochmal eine ganz andere Präsenz zugespielt. Und das ist auch sehr cool.
Und der spielt da aber auch so einen weirden Charakter, der so nicht irgendwie aus dem Leben ist. Der ist ja so wankelmütig auch und so cartoonisch irgendwie in der Auslegung seines Charakters, wie der sich verhält, wie der redet. So, super stranger Typ, aber genau, der fängt halt an als Snitch, auch natürlich eben, weil der halt gefoltert worden ist. Und die telefonieren dann und der versucht ja so viel herauszufinden über die Situation von Saul, wie es geht und auch mit wem hängt er da ab, weil der hört ja im Hintergrund Dale sprechen. Und dann verabreden die sich für den nächsten Tag, mittags. Und dann kommt erst das Gespräch mit den Handys. Und wir, fuck, die können unsere Handys triangulieren. Wir müssen die kaputt machen. So. Und dann ist das auch genau, Seth Rogen schlägt sein Handy dann auf so einem Stein kaputt.
Ja.
Und James Franco schmeißt das einfach in den Wald rein. Es geht natürlich nicht kaputt, ist aber verloren, weil es im dunklen Wald ist und so. Was sollte das denn? Ich wollte den Baum treffen, daneben. Ja. Und dann suchen die ja das Handy.
Ja, weil die dann der Meinung sind, ja, vielleicht ist es ja doch nicht so schlimm, wenn wir ein Handy haben.
Genau, aber das ist dann ja so, der schmeißt das dann so weg, dann ist es so weg und dann so, ach, scheiß drauf, die können die Dinger bestimmt eh nicht triangulieren. Und der ist immer, was? Ja, sagst du jetzt, du hast es eben eindeutig dargelegt.
Ja.
Und dann suchen die das und dann ist ja auch wieder, es passiert nichts. Die fahren sich ja nur so, da ist was. Und dann laufen die so panisch halt weg und bitte erschieß mich nicht, obwohl halt nichts passiert ist.
Ja. Ja, die fahren sich da irgendeinen Film.
Und da, genau, da fahren die sich einen Film und da gibt's halt aber auch so, es ist immer wieder lustig, wenn Leute sich wehtun und einfach hinfallen. Und da gibt's ein paar sehr, sehr schöne Stürze und gegen Baumlaufaktionen, die mich sehr abgeholt haben. Ja,
Slapstick.
Slapstick, ja. Eindeutig Slapstick.
Aber jetzt muss ich ehrlich sagen, ab dann, also nach der Situation im Wald, wo die sich dann auch erstmal wieder Gedanken machen, wie geht's jetzt weiter, und der Begegnung mit Danny McBride, also wie heißt der nochmal?
Red.
Ab dann kommen viele Szenen und auch Actionsequenzen, Flucht und so weiter, wo ich die Reihenfolge nicht sauber hintereinander kriege, weil da passiert so viel, in dem ganzen Film passiert so viel, dass man einzelne Sachen gar nicht so richtig einsortieren kann. Irgendwann zwischendurch sagen die, ey, wir brauchen ein bisschen Bargeld. Ja, dann lass mal ein bisschen Gras an die Kinder in der Schule verticken. So, hä?
Ja, was? Aber das kommt, ich finde, das ist eigentlich recht logisch aufgebaut. Aber ich muss dazu sagen, ich kenne den Film halt auch wirklich aus. Und ich habe ihn jetzt lange nicht mehr gesehen.
Das war ja auch dein Pick.
Bis zum Rewatch. Aber zu der Zeit, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, da habe ich den, glaube ich, innerhalb von 2 Jahren bestimmt 8 Mal geguckt oder so.
Boah.
Richtig, der hat mich richtig abgeholt. Ich habe nichts erwartet von dem Film. Ich weiß noch, wie ich den das erste Mal geguckt habe. Halt, ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf den kamen, aber keiner wusste was davon. Und das war noch so diese unselige Zeit, wo man so bei im Internet auf so Seiten, auf so halbgeweihten Seiten so Filme streamen konnte. Hust.
Mhm.
Und das war auch noch so eine Zeit so mit Studium, wo halt so ein Kifferfilm auch wirklich ins Setting gepasst hat.
Ja.
Und so, ja, komm, lass mal reingucken einfach. Und dann ist man gehuckt geblieben und hat den halt wirklich einfach durchgeguckt, den Film. Deswegen habe ich den halt gut im Kopf. Und die sind dann ja im Wald nach dieser Action, schlafen ein, pennen unendlich lange, so dass die zum Glück für die den Termin, den die bei Red halt hatten, einfach komplett verpennen. Es ist dann halt irgendwie viel, viel später und es ist der Tag der der Uhrzeitumstellung zur Sommerzeit. Und James Franco dann auch, oh verdammt, ich wollte doch zu meiner Bubbe ins Altersheim, um ihre Uhren umzustellen.
Und das ist auch so eine Sache. Also im ganzen Film sagt er immer wieder, der möchte seine Oma im Krankenhaus besuchen, aber der nennt die immer Bubbe.
Ja.
Ich habe das Wort sonst noch nie gehört. In diesem Film.
Das ist, glaube ich, ist das ein jüdischer Begriff?
Das weiß ich nicht.
Ich glaube, das ist ein jüdischer Begriff. Und weil der Charakter von Saul, der von James Franco gespielt, der wurde ursprünglich, wollte Seth Rogen die Rolle spielen. Die haben, und Seth Rogen ist ja Jude und das hat er ja auch öfters irgendwie in seinen Filmen so am Rande erwähnt. Und aber das haben die dann irgendwann geswitcht, weil die meinen ja, ey, James Franco passt viel besser in die Rolle.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein Begriff davon, aber bin mir nicht zu 100% sicher.
Okay.
Aber ich glaube, dass...
Aber ich habe auf jeden Fall Bubbe vorher noch nie gehört.
Ja, ich auch nicht. Davor aber, nicht und danach nicht.
Ja.
Aber ist ein schönes Wort. Ich finde, das klingt super geil.
Also es ist auf jeden Fall dann quasi einmal die Quest, ist zu überleben und zu gucken, wie die aus dem Schlamassel wieder rauskommen. Und immer wieder kommt dann das Thema auf, dass James Franco auch noch seine Oma besuchen muss.
Ja, um die Uhren umzustellen.
Das ist auch so geil.
Und ja, auf jeden Fall, aber die fahren zuerst zu Red und zu dem ihrem Glück ist es halt schon später und die beiden Auftragsgangster sind nicht mehr da.
Ja.
Aber Red benimmt sich halt sehr merkwürdig.
Mhm.
Hat eindeutig, wurde der verprügelt, was beide aber, also Saul checkt das gar nicht, das wird dann so mit, ja, das ist sowas wie Herpes und ja, passt, ja.
Ja, ne, und dann sagt er, oh Mann, du hast Herpes, wir haben uns so viele Joints geteilt.
Ja. Und ja, und man merkt, es ist weird. Also Saul merkt es nicht, aber Dale ist so sehr skeptisch und besser, wenn du nicht meinen ganzen Namen sagst, was Saul natürlich aber sofort verrät.
Ja.
Also ne, der Saul hat ja wirklich gar keine Bremsen, nee,
genau,
und irgendwie, nee, Situationsempfinden. Die gehen da dann rein und Danny McBride ist dann da die ganze Zeit so sehr suspicious und will halt irgendwie telefonieren. Der Dialog mit denen, ne, weil die sind sich ja richtig nicht grün, also Seth Rogen und Danny McBride da am Anfang, und wie die sich dann so gegenseitig da so betteln, von wegen, ich bin ein Superfreund, nein, ich bin auch ein Superfreund.
Ja.
So, Alter, ich chill wie eine ganze Lounge.
Ja, guck mal, wie ich hier rumlaufe.
Ja, ey, das ist der geilste Satz, so, du bist chilliger als ich, guck mal, wie chilly ich bin, ich trage einen Kimono.
Ja.
Ja, und genau, und James Franco ist dann schon so sehr beruhigt und setzt sich hin und will auf jeden Fall kiffen. Ich weiß gar nicht, ob der sich dann die Bong vorbereitet
irgendwie
Joint,
sowas.
Aber eins von beidem.
Der ist ja immer entspannter.
Der ist ja wirklich immer entspannt. Und der Red beruhigt die ja auch so von wegen, dass sich keiner bei ihm gemeldet hätte, Ted Jones nix, und dann ist er entspannt.
Und dann auch, auf einmal?
Genau, weil der will dann halt telefonieren mit irgendwem und der Seth Rogen nur, Bullshit, der ruft irgendwen an, er weiß, wie ich heiße, er weiß, was ich mache, er verhält sich komisch, und in dem Moment fällt der Vorhang, weil Danny McBride dann mit einem Aschenbecher, den er ihm ins Gesicht schmeißt,
ja.
Da geht dann da die Bambule in der Szene los,
ja.
Und dazu muss ich sagen, ey, die Gewalt und Slapstickhaftigkeit der Gewalt in aber so einem realistischen Rahmen ist so geil in der Szene, wie unbeholfen die sich da prügeln.
Ja, auf jeden Fall. Wie so kleine Jungs halt.
Wie so kleine Jungs.
Ja, aber dann auch total übertrieben, und in Amerika sind die Häuserwände ja auch immer nur so aus Holz oder Pappe.
Oder irgendwas.
Auf jeden Fall.
Da fliegst du durch.
Fliegen die dann auch da durch die Wand und hauen dann mit dem Kopf in die Wand. Und zertrümmern ja auch noch ein Waschbecken irgendwie.
Mit dem, ey, das ist auch genau das mit dem Waschbecken, wie geil das aussieht, wie der Kopf von dem dagegen knallt.
Oh Gott, oh Gott.
Der versteckt.
Dann krieg ich mal Kopfschmerzen.
Der steckt sich da im Klo, sperrt sich da ein, und die beiden anderen wollen die Tür auframmen halt. Und wenn die Tür auframmen, wird halt Daniel bald so umgeschubst und fliegt halt voll mit dem Schädel so auf diese Keramik drauf. Und das sieht einfach nach Instant-Tot aus.
Das sieht echt übel aus.
Und dann liegen die da so, ja, so mit der Tür auf dem ja drauf, so, und dann, ah, du zerquetscht mir die Eier. Ja, auf jeden Fall, dann beruhigt sich das Ganze irgendwann wieder, und die fesseln den und fragen den aus, und der sagt den, ja, ey Leute, sorry, es ist wirklich so, ich habe euch verpetzt, die sind jetzt gerade auch auf dem Weg hierhin.
Ihr müsst weg.
Und in dem Moment klopft es auch schon an der Tür, und Matheson und Bukowski, sind wieder da, und ab da hilft der Red denen, aber zumindest kurz.
Mhm.
Da sagt er denen ja nur, ja, ey, ihr haut ab, ich halt die auf. Dann laufen die weg, dann kommen die beiden anderen rein, und dann aber auch nur, hey, sie sind gerade zur Hintertür raus, ihr kriegt sie noch, wenn ihr euch beeilt. Illoyale Sau.
Ja.
Und da wird er dann aber auch kurze Zeit später erschossen. Oder so denkt man.
Ja.
Der kassiert auf jeden Fall unrealistisch viel in dem Film. Der ist da so total im Al Pacino-Scarface-Modus.
Mhm. Steht immer wieder auf.
Steht immer wieder auf und kommt immer wieder. Ah. Ja.
Ja, und dann gibt es auf jeden Fall diese Situation, wo die beiden dann wieder auf sich alleine gestellt sind und flüchten. Und die kommen ja auf die Idee, dann halt Marihuana an den Schüler zu verkaufen, um wieder ein bisschen Geld auf Tasche zu haben. In dem Moment.
Das kommt noch später, da vergisst du noch was.
Ja?
Ja, die sind ja erstmal noch verabredet gewesen, also Dale Denton war ja mit seiner
Freundin, weil sein Eltern. Von der Reihenfolge verabredet. Können wir gleich weiter sagen, ja. Aber ich wollte dann damit darauf hinaus, dass es dann eine Situation gibt, wo Dale Denton dann von der Polizistin festgehalten wird, die sagt, hier, du hast Marihuana an Kinder verkauft, du musst mitkommen, und der sagt, nein, wir können nicht zur Polizei, da sind Mörder, die suchen mich, ne, und die Polizistin glaubt dem sogar und sagt, ich glaube, ich weiß, wen du meinst, so, die kriegen wir dran. Und dann kommt natürlich wieder Saul auf die dumme Idee, weil der bekifft ist, kommt er natürlich wieder auf eine dumme Idee und klaut den Polizeiwagen mit Dale Denton hinten drin, was natürlich so die ganze Situation noch verschlimmert.
Was ja vor allem, ey, an sich war es ja so irgendwie noch logisch, dass der sieht, ey, der wird verhaftet von einer Polizistin. Eine Polizistin war die Mörderin.
Ja.
Und eigentlich muss man sagen, ist der ja auch ein guter Freund, ist dann mutig und hilft dem wirklich. Der schmeißt sich ja vor das Auto, wird überfahren und dann überlistet er die Polizistin,
ey, das
so, dass
ein
der
Freund,
mit dem wegfährt.
Der klaut ein Polizeiauto für den, ja. Also das ist schon ein massiver Move.
Absolut. Das Dumme ist halt nur, dass der, ja, dass die Polizistin den geglaubt hat und wirklich helfen wollte. Und dass die Situation wirklich nur schlimmer gemacht hat. Und dann kommt ja auch die richtig böse Polizistin angefahren und verfolgt die. Und die Verfolgungsjagd ist auch so geil. Vor allem, wie der dann sagt, so, ja, ey, weil die Windschutzscheibe ist dann so von so einem Squishy halt dreckig und ein bisschen zerschossen. Ja, tritt die doch raus einfach. Und der dann so auf dem Fahrersessel mit dem Fuß durch. Und dann hängt einfach der Fuß so raus aus der Windschutzscheibe. Ah. Sehr schöne Verfolgungsszene übrigens auch. Ja. Mit einem sehr, sehr schönen Unfall. Real Auto, das kaputt geht.
Ich finde generell, dafür, dass es ja eigentlich eine Komödie ist, sind die eingebauten Actionsequenzen sind richtig gut gemacht.
Absolut.
Also, wir reden jetzt natürlich nicht von einem Hongkong-Action-Level wie bei Jackie Chan oder so, ne, wo die Leute wirklich sich verletzen. Aber
wobei, die haben sich da auch richtig verletzt.
Also,
James Franco
ist
gegen Baum gelaufen.
Für eine Komödie sind das wirklich coole Stunts, coole Action, und ich glaube, die haben das auch selber gemacht.
Ja. Wie gesagt, die haben sich auch wirklich verletzt. Also, James Franco irgendwie musste genäht werden. Ich glaube, der wurde auch einmal von Rosie Perez gebissen. Und Seth Rogen musste auf jeden Fall als Vorbereitung Yoga machen, damit er beweglicher wird für die Action-Szenen. Krass. Also, die haben das durchaus mit Liebe und Einsatz gemacht. Und Danny McBride hat sich verletzt. Dem wird ja irgendwann diese Bong über den Schädel gezogen. Die war zwar fake, aber da war Wasser drin und da wurde der auch leicht verletzt bei.
Okay.
Genau, aber die Szene, die kommt dann so ein bisschen später. Was davor noch passiert, ist tatsächlich, dass die zur Bubbe fahren ins Altenheim.
Ja.
Wobei, nee, Quatsch, gar nicht. Jetzt erzähl ich Quatsch, weil da sind die zu uns zerstritten. Das kommt nach der Szene, die du... Ja, warte, jetzt habe ich mich hier verhaspelt. Vorher sind die auf jeden Fall noch bei der... beim Abendessen von der Angie und den Eltern.
Seine Freundin.
Genau, weil
Amber Heard haben wir eben schon genannt, aber ich glaube, den Namen Angie, der ist noch nicht gefallen.
Stimmt, der Name Angie ist noch nicht gefallen. Und der Platz haben, weil der hat auch Angst, dass die auch zu der kommen, weil bei ihm in der Wohnung wohl Fotos von ihr sind. Und parallel dazu muss man vielleicht auch noch sagen, kriegt man immer noch mit, dass es sich ein Bandenkrieg anbahnt zwischen Ted Jones und den Asians.
Ja.
Weil der Mann, der erschossen wurde, das war ein Asiate, das sieht man halt auch. Und das war halt irgendwie der Sohn von der Nummer 2 in der Stadt. Ted Jones ist Nummer 1 Drogenlord in der Stadt und die Asians sind die Nummer 2.
Mhm.
Und die Asians, die wittern Morgenluft, weil die denken, Ted Jones hat den Zenit hinter sich.
Das weiß man aber auch erst alles später.
Das kommt so nach und nach, entwickelt
weil
sich das.
Weil als man am Anfang nämlich unvorbereitet plötzlich diesen Mord mit Dale Dentons Augen beobachtet, da weiß man ja gar nicht, was das alles für Figuren sind.
Ja, genau. Das erfährt man so nach und nach. Ja. Und aber deswegen will der die retten und platzt da halt rein in das Abendessen, was der komplett vergessen hat halt und ist natürlich auch schon extrem abgerockt irgendwie und dreckig und hat Wunden. Und den glaubt da auch keiner. Da muss ich auch sagen, Props für den Darsteller vom Vater. Der hat da super geile One-Liner drauf. So.
Ja, auf jeden
und
Fall.
Und auch nicht der to fuck around. Der holt direkt die Flinte und ich knall dich ab.
Ja.
Oder nee, wie sagt er das? Ja, ich gehe jetzt meine Flinte holen und dann bist du besser weg. Sonst schleife ich dich raus und fick dich auf der Straße.
Ja. Tatsächlich, der Vater, ich hab die ganze Zeit überlegt, als wir den Film geguckt haben, woher kenne ich den? Aber ich wollte nicht nachgucken, ne? So bin ich halt. Und das ist mir eingefallen, und zwar ist das der Vater bei So ein Satansbraten.
Ah, da klingelt irgendwas, aber ich glaube, den kenne ich nicht.
Also ist so ein 90er Jahre Kinderkomödie, würde ich jetzt fast sagen, wo so ein kleiner Junge immer sehr viel anstellt.
Ey, irgendwo klingelt's.
Und da gibt's dann so ein Kotzkarussell und sowas. Also so wilde Sachen. Und ich meine, da ist das der Dad.
Ja, okay, kann sein. Boah, irgendwo klingelt's bei dem Titel. Das war so, war das so ein RTL-Film?
Ja, ja.
Irgendwie.
Ja.
Ja. Ja, irgendwo vielleicht kenn ich den. Müsste ich mir nachher mal Bilder angucken.
Es gibt auch noch einen Satansbraten, kommt selten allein.
Ja.
Dann gibt's noch den zweiten Teil. War auf jeden Fall so eine Nummer. Aber
der
da
so ein Topf
kam mir
der Junge?
Der Vater auf jeden Fall sehr bekannt vor. Und es gibt noch diesen, die Teufelin.
Mit Roseanne?
Mit Roseanne. Da spielt der auch den Mann.
Ah, okay.
Also quasi den Counterpart zur Teufelin, der sich in die verliebt.
Ja, okay, krass. Boah, den habe ich ewig nicht mehr gesehen. Der lief aber eine Zeit lang auch sehr häufig im Fernsehen, weiß ich
ja
noch.
Der ist auch cool.
Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall rettet der die da so ein bisschen gegen ihren Willen, aber die machen das dann ja doch irgendwie mit. Ich führe die Parade an! Boah, da sind sehr, 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 sehr schöne Sätze dabei.
Also man muss kurz dazu sagen vielleicht noch, dass seine Freundin hat ihn eingeladen, um sie seinen Eltern vorzustellen. Und er kommt dann mit der Geschichte an und sagt, sorry, dass ich zu spät bin, aber ich habe einen Mord beobachtet und wir sind alle in Gefahr.
Ja. Der sagt also die Wahrheit.
Der sagt die Wahrheit, total. Aber das ist halt eine Situation, in die will keiner rein. So.
Nee, und die glauben dem das halt auch nicht. Ne? Nee. Und das Chaos kommt
die Eltern perfekt. Nicht, Angie schon.
Angie schon, stimmt. Angie, nachher glaubt ihr dem, ja. Die Eltern nicht. Angie, das sage ich voller Liebe, aber du bist eine verdammte Idiotin. Ja, und ich glaube, dann irgendwann kommt das, dass die sagen, ja, ey, wir haben keine Kohle mehr, und dann verticken die, glaube ich, das an die Schüler. Die Szene ist auch so geil, wie die Kinder da drauf sind, weil die sind da ja auch so, erzählen, ja, ey, manchmal ist das so eine Einstiegsdroge, ihr nehmt doch nimmt danach kein Heroin oder sowas.
Ja.
Und die Kinder da, warte, wie sagen die das da nochmal? Wir brauchen keine Ansprache, wir sind doch nicht hirnamputiert oder irgendwie so in die Schiene halt. Wie heißt das Zeug? Ananas-Express, du Anti-Genie, das hat er etwa 8-mal gesagt.
Ja. Frühreife.
So, Frühreife, ja, genau. Und dann kommt nämlich die Polizistin, nämlich mit den Worten so, dann reden die ja noch so ein bisschen über entkriminalisiert oder nicht kriminalisiert. Damals war es noch verboten, mittlerweile ist es ja in Kalifornien auch legal und das wäre kein Problem gewesen.
Auch in Deutschland.
Bitte?
Auch in Deutschland.
Auch in Deutschland. Ja. Ja, ich dachte, das wäre entkriminalisiert. Und dann so, ja, aber Verkaufen an Jugendliche ist definitiv nicht entkriminalisiert. Ja. Die hatten Augen so rot wie der Schwanz vom Teufel. Sie werden jetzt verhaftet.
Oh Gott. Ja. Also es sind auf jeden Fall sehr cartoonhaftige Dialoge. Sehr.
Ja, auch total drüber und stilisiert irgendwie. Ja. Aber ja, ich habe es auf jeden Fall gefeiert.
Und aber dann beginnt wirklich so eine wilde Achterbahnfahrt. Und die sind dann irgendwie ständig dauernd auf der Flucht. Dann konfrontieren die aber auch irgendwann die Bösewichte. Man kriegt immer mehr raus, was mit den Asians und mit dem anderen Drogenlord Ted Jones dann da los ist. Und dann wird das langsam, schließt sich der Kreis und es geht alles auf diese, was ist das, Labor oder dieses Farmhaus?
Dieses Farmhaus, ne, wo halt so gezüchtet wird, und das Labor sieht man auch schon in der allerersten Szene, da sieht man halt, wie in den, weiß ich, 50er, 60er Jahren das Militär da forscht und eben Bill Hader in seiner kleinen Rolle da am Anfang durch den Konsum von Marihuana seinen Vorgesetzten gegenüber respektlos wird. Was dazu führt, dass er erschossen wird.
Und das ist illegal.
Illegal!
Also da wird fiktiv erzählt, dass dieses Kraut getestet wurde und durch die Respektlosigkeit wird dann entschlossen, dass das illegal ist, das zu haben.
Genau.
So, also.
Und dieses gleiche Haus, wo das war, ist halt da, wo dann der Showdown stattfindet vom Film.
Mhm.
Weil nach dieser Polizeijagd, da trennt sich Dale dann auch von Angie. Und da sagt er auch so, ey, die ganzen Probleme haben wir nur, weil wir die ganze Zeit kiffen. Und ja. Dann streiten die beiden sich. Und, ja. Und da sagt dann ja Dale auch so ganz deutlich, ja, wir sind keine Freunde, du bist mein Dealer und ich rauche gerne und deswegen haben wir Kontakt, sonst hätten wir gar keinen Kontakt.
Mhm.
Was Saul halt sehr, sehr verletzt.
Auf jeden Fall.
Und genau, dann gehen die
erstmal. Das wären die besten Freunde halt.
Ne? Ja. Und dann, ey, die Szene ist auch so, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, jämmerlich, traurig und lustig, wie er dann, der Saul auf dieser, auf dem Spielplatz, auf dieser Schaukel sitzt und bitterlich weint wie so ein Schlosshund.
Schlosshund,
dankeschön. Und dabei den Burger in der Fresse hat.
Ja.
Und
ja, stimmt. Das ist wirklich so eine geile Szene. Das könnte man auch direkt als Meme 1:1 das Bild rausnehmen, so wie der auf der Schaukel sitzt, weint und den Burger futtert.
Ja. Ja, wirklich elendig traurig. Und dann geht er aber halt zu seiner Bubbe, wo dann halt auch wieder Buklowski und Matheson sind. Und da ist der Kampf halt auch geil, weil da entführen die den quasi, aber vorher rammt oder schmeißt James Franco dem Matheson halt diese Kanne mit dem heißen Kaffee, zieht er dem durchs Gesicht, so, wo der dann auch so am Boden liegt und auch nur so bitterlich am Weinen ist, wenn so das Gesicht so ganz entstellt ist.
Mhm.
Aber da kriegen die dann halt den Saul, der wird dann halt wirklich von Ted Jones Leuten halt gefangen genommen und Dale Denton entschließt sich dann, ey, wir müssen Saul retten. Und dafür fährt er zu Red und dann erfährt man halt, okay, Red lebt immer noch, warum auch immer, ist da angeschossen, voll geblutet.
Steht wieder auf.
Aber genau, steht wieder auf, hat halt überall in seinen amerikanischen dünnen Wänden Waffen versteckt. Fuck life. Und dann bewaffnen die sich und wollen Saul retten. Und dann fahren die dahin und dann aber, als es losgeht und man so wirklich denkt, so, okay, jetzt die beiden als Team, sagt Saul, nee, ich bin doch nicht bescheuert, ich schau ab.
Ja.
Ich habe eine Freundin, die kommt bald aus dem Gefängnis raus, mit der möchte ich Sex haben, ciao, ich bin weg. Und lässt den dann da wieder stehen.
Aber er hat ihn zumindest dahin gefahren.
Aber er hat ihn zumindest dahin gefahren und Waffen gegeben.
Ja.
Und dann ist natürlich, muss man auch sagen, mutig von Dale Denton, wie der da halt reingeht.
Ja.
Nimmt da halt auch echt eine Geisel bei den ganzen Handlangern. Problem ist nur, die spielen halt nicht mit von wegen Waffen weglegen, sonst erschieße ich den, sondern der Bukowski erschießt den eigenen Mann selbst.
Ja.
Wodurch der ganze Plan halt
mit der Geisel nicht so gut funktioniert.
Nicht so gut funktioniert und dann wird Dale Denton auch gefangen genommen und zu James Franco in die Zelle gesteckt.
Da freunden die sich dann wieder an.
Genau.
Ne, sprechen sich aus. Ja, und dann
befreien sich gegenseitig.
Ja, das ist auch so eine Sache. Also da gibt es auf jeden Fall sehr viele Andeutungen und Anspielungen, dass das diese Befreiung sehr erotisch aufgeladen ist, sagen wir mal so.
Um es vorsichtig auszudrücken. Ja. Ja. Geil ist auch, wie die sich den Plan halt schmieden, wie die ihre Wachen überwältigen können. Und die Wachen kommen dann immer noch an, Leute, ich werde das jetzt nur einmal sagen. Wir können euch hören.
Ja.
Ich weiß, was es bedeutet. Einmal husten, das und das, zweimal husten, das und das.
Ja, das stimmt.
Und die ziehen es trotzdem durch.
Ja, ich würde jetzt aber gar nicht ganz komplett noch das Ende verraten. Vielleicht, wenn jemand noch Spaß hat auf den Film. Es ist auf jeden Fall noch eine
Schießerei,
Chaos und jede Menge Action.
Ja, und sehr abstruse Action und auch weiterhin witzige Sprüche. Die letzte Szene im Diner, die ist übrigens nicht im Drehbuch geschrieben gewesen, sondern war improvisiert, wo die da sitzen. Und
ach krass.
Die zieht sich, also was heißt, die zieht sich ein bisschen. Ich finde generell, der Film ist relativ lang für das Genre, also der geht 150 Minuten etwa. Es gibt einen Theatrical Cut und einen Director's Cut oder Extended Cut, der 6 Minuten länger ist.
Gehört die Szene auch dazu oder war die auch in der Kinofassung
drin? Die ist auch in der Kinofassung drin.
Okay.
Also die ist, soweit ich weiß, untouched. Das wäre interessant, die habe ich nämlich nicht in Englisch gesehen, die Szene, glaube ich. Zumindest erinnere ich mich nicht daran. Ja. Weil so Impro-Sachen sind halt immer cool, finde ich, wenn,
ja,
die,
ja, ja, klar,
wenn man
schon
die im
mal
Original
was
hört. Aber ja. Aber das ist dann auch eigentlich auch ganz cool, die Szene, weil die einen so sanft aus dem Film rausgleiten lässt, ohne ja, ohne auf dieser Überaction halt, die sich dann halt dann da abspielt. War ganz nett, aber ich finde generell vielleicht, ich denke mir immer so, der Film könnte so 10, 15 Minuten kürzer sein.
Mhm.
Dann hätte der mehr Durchschlagskraft, weil ein paar kleinere
Längen. Ja, ich glaube,
der
ist auch ein bisschen lang. Also für eine Komödie, okay, es ist eine Action-Komödie in irgendeiner Form, aber für eine Komödie ein bisschen zu lang.
Ja, ein Ticken. Es ist nicht dramatisch, aber so, ich glaube, das täte dem gut. Einziger kleiner Kritikpunkt, den ich an dem Film habe. Aber ja. Wie man vielleicht gemerkt hat im Laufe der Aufnahme, ich liebe diesen Film und finde den auch immer noch sehr, sehr witzig. Der hat mich aber halt auch wirklich in so einem Moment abgeholt. Das ist ja manchmal sehr entscheidend, wann man und wie man einen Film das erste Mal sieht und wie
ja,
auch die Erwartungshaltung von einem ist zu einem Film. Ich habe halt nichts erwartet und alles bekommen. Und woran der Film mich auch ein bisschen erinnert hat, ich finde, der hat Parallelen zu Dumm und Dümmer. Im Sinne von, dass du so zwei Dummies hast, die...
das ist halt ein Buddy-Movie,
die,
ne?
Ja, aber was da so sehr ähnlich ist, finde ich, dass die dumme Sachen machen, die dann aber irgendwie immer so aufädden, dass die Umwelt oder die Gegner denken, dass die viel klüger sind, als die eigentlich sind.
Ja.
Ne, da hast du ja zum Beispiel einmal das mit den Handys strangulieren, sagt dann ja die Polizistin auch irgendwann, wir haben ihre Handys strianguliert und die haben das einfach eins zerstört und eins im Wald ausgesetzt, um uns halt zu verarschen, so als ob das so gewollt gewesen wäre.
Ja,
dann
ja.
finden die in Del Denton Autos diese ganzen Klamotten, die der ja nur hat,
ja,
weil der dieser Gerichtszusteller ist und, oh Gott, der ist ein Chamäleon, was ist das für ein Typ?
Was hat das damit auf sich? Der hat ein Sombrero im Kofferraum.
Ja. Und dann, als weil die erzählen dem Ted ja, als der bei dieser Geiselnahme, wo der Bukowski den eigenen Mann erschießt, Pete, der war Ex-CIA und
ja.
Del Denton hat ihn erschossen. Und
was ist das nur für ein Teufelskerl?
Ist dieser Del Denton, der Ex-CIA-Agent, erschossen? So. So, und da
ja,
muss
ja.
ich halt an Dumm und Dümmer denken, weil da gibt es ja auch
ja,
so diverse
ja, ja,
Situationen,
ja.
Ne, wo die halt krasser wahrgenommen werden, als sie sind. Ja.
Also was ich auf jeden Fall positiv fand, ich habe den jetzt seit Release nicht mehr gesehen. Ich habe den jetzt zum ersten Mal seit den vielen, vielen Jahren wieder gesehen. Aber was ich gut finde ist, auch wenn der mit einem positiven Ende und die Figuren sind quasi mit sich im Reinen, es ist nicht darauf aus, dass dann irgendwie eine Fortsetzung noch gemacht wird. Das merkt man direkt, der Film ist zu Ende. Da kommt nichts mehr. Und heutzutage würde das wahrscheinlich direkt auf ein offenes Ende für den nächsten Teil deuten oder sonst irgendwas, was heute ja ein Stilmittel eigentlich ist, um weitere Geschichten zu erzählen. Und das finde ich da sehr gut, dass die zwar alles positiv endet, die sind mit sich im Reinen, aber man weiß trotzdem, das war's.
Ja, wobei die ja wohl sehr häufig angesprochen worden sind auf Teil 2 und die greifen das dann ja auch auf in The End. Ne, da ist sogar das Drehbuch für Ananas Express 2 kurz im Bild.
Ah, okay.
Also da wird auch drüber geredet und so ein
bisschen. Den habe ich auch nur einmal gesehen.
Bitte?
Den habe ich auch nur einmal gesehen, The End.
Der lohnt auch. Ich finde danach, die haben ja diese Buddy-Filme, Seth Rogen und James Franco, danach kamen ja einige. Ne,
The Interview.
The Interview finde ich auch super geil, den habe ich damals im Kino gesehen. Den fand ich mega auch, wie die beiden da drauf sind.
Ja.
Und halt The End fand ich auch richtig, richtig cool. Da spielen die sich ja selbst, ne? Und dieser Weltumgangsfilm, wie die da in L.A. sind. Hermione hat unser Essen geklaut.
Vielleicht sprechen wir da ein anderes
Aber
Mal
da drüber. Sprechen wir wahrscheinlich ein anderes Mal drüber. Genau, ich glaube, wir sind nämlich sowieso gut in der Zeit und ich weiß gar nicht, ob wir so viel nützliches Hintergrundwissen über den Film heute erzählt haben. Aber ich hoffe, man hatte trotzdem Spaß.
Ja. Also
ich hatte den auf jeden Fall.
Genau.
Ja, ich glaube, man muss so Kifferkomödien mögen oder halt auch so ein bisschen Dummi-Komödien mögen.
Ja.
Ich glaube nicht, dass das ein Film für jeden ist. Der kann für manche auch zu albern sein und zu blöde.
Überdreht, ja.
Aber wenn man Humor hat und cool ist, dann mag man den Film.
Und das stellen wir jetzt einfach mal.
Ja.
Ja, alles klar. Dann freue ich mich auf den nächsten Film und sag mal bis nächsten Mittwoch.
Peace out.